Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zur aktuellen Ausgabe des Bärenberg-Podcasts Schmiedings Blick. Unser Chefvolkswirt Holger Schmieding und ich möchten Sie, wie jede Woche, mit den wichtigsten ökonomischen Einschätzungen versorgen. Heute sprechen wir über die Entwicklung der Inflation in den USA und blicken auf die Beziehungen zwischen der EU und Großbritannien. Mein Name ist Klaus Newe und ich leite das Wealth Management von Bärenberg in Deutschland. Hallo Holger.
Hallo Klaus.
Holger, die vergangene Woche an den Kapitalmärkten war turbulent. Am letzten Freitag haben vor allem Daten zur US-Inflation die Börsen auf beiden Seiten des Atlantiks durcheinandergewirbelt. Was genau hat die Märkte in Unruhe versetzt?
Klaus, es gibt verschiedene Arten, den Preisauftrieb zu messen. Letzten Freitag haben die US-Behörden die Zahl veröffentlicht, auf die die US-Notenbank, die Fed, besonders schaut, nämlich die sogenannte Kernrate des Deflators des privaten Verbrauchs. Das heißt also in etwa die Inflationsrate ohne Energie und Nahrungsmittel. Und für Januar ist diese Inflationsrate auf 4,7% gestiegen. Erwartet hatte der Markt 4,3%. Für Dezember ist die Rate nach oben revidiert worden von 4,4 auf 4,6%. Also mehr Inflation als gedacht in den USA. Das hat natürlich die Sorge geschürt, dass in den USA die Zinsen noch weiter steigen müssen, noch mehr als bisher erwartet und dass dies dann die Konjunktur abwürgen könnte. Die Angst vor höheren Zinsen und schwächerer Konjunktur ist natürlich für Märkte normalerweise Gift und das hat einige Turbulenzen mit ausgelöst.
Stichwort Gift, gibst du mir schon eine Vorlage für meine nächste Frage, denn mich interessiert, was dieser Anstieg der US-Inflationsrate im Januar für die weitere Entwicklung in den USA bedeutet. Nimmt der Preisdruck dort sogar wieder zu?
Wahrscheinlich nimmt der Preisdruck in den USA nicht zu. Wir müssen bedenken, dass diese Monatszahlen immer wieder hin und her schwanken. Da sind dann einzelne Sondereffekte in einzelnen Monaten mal dies oder jenes. Man sollte also schon auf den längeren Trend achten. Und dieser Trend weist weiter bei der Inflation in den USA nach unten. Für die Inflationsrate, über die wir jetzt sprechen, war der Gipfel im Februar vergangenen Jahres bei 5,4%. Wir sind jetzt bei 4,7%, das ist etwas drunter. Wir sehen auch an anderen Anzeichen, dass der Inflationsdruck in den USA eher etwas nachlässt. Die Konjunktur hält sich zwar ganz gut in den USA, ist aber längst nicht mehr so robust wie vor gut einem Jahr. Wir sehen in der Konjunktur, dass der schwächere Wohnungsmarkt zwar nicht groß auf andere Bereiche der Wirtschaft ausstrahlt, aber doch seine Spuren hinterlässt. So dürfte sich beispielsweise die Inflation bei den Wohnungskosten in den USA in einigen Monaten abschwächen. Also alles in allem geht der Inflationstrend in den USA wohl weiter leicht nach unten. Aber mit dieser Zahl zum Januar sind die Fragezeichen etwas größer geworden.
Dann lass uns jetzt kurz drauf schauen, was dies für die US-Notenbank bedeutet. Jetzt habe ich zwei Fragen. Muss sie ihre Zinspolitik jetzt doch weiter straffen als erwartet? Und steigen damit die Abwärtsrisiken für die US-Konjunktur?
Klaus, wir haben unsere Vorhersage für die US-Notenbank nach diesen Daten nicht geändert. Wir erwarten weiterhin, dass die Notenbank noch dreimal ihre Leitzinsen um einen Viertelprozentpunkt anhebt, jeweils im März, im Mai und im Juni. Dann würde der Korridor für den Leitzins der US-Notenbank bei 5,25 bis 5,5% liegen. Allerdings gibt es jetzt ein erhebliches Risiko, dass die Notenbank die Zinsen am 22. März, also bei der nächsten Sitzung, einen halben Prozentpunkt nach oben schleust, statt nur um einen Viertelprozentpunkt. Was die Konjunktur in den USA betrifft, zunächst einmal hält sie sich ja eher robuster als bisher erwartet. Die Verbraucher geben weiterhin Geld aus, obwohl der Wohnungsmarkt ja erheblich schwächelt und die Zinsen ja bereits kräftig gestiegen sind. Diese relativ robuste Konjunktur heißt, dass die Notenbank ihre Leitzinsen wohl etwas stärker anheben muss, um die Landung zu erreichen, die sanfte Landung, die wir erwarten und die sie braucht, damit ja der Inflationsdruck zurückgeht. Ganz ohne Landung, also bei einem Wachstum, das weiter sehr stark oder zumindest stark bleibt, würde der Inflationsdruck ja nicht zurückgehen. Also zunächst einmal, in den USA brauchen wir weiterhin höhere Zinsen. Wir rechnen mit einem Zinsgipfel bei etwa 5,5%. Hat das Risiko zugenommen, dass es doch noch zu einer harten Landung in den USA kommt? Das Risiko ist weiterhin nennenswert, aber groß zugenommen hat es meines Erachtens nicht. Es könnte eintreten, wenn die Notenbank überreagiert, wenn sie also weit über die 5,5% hinausgeht, die wir weiterhin erwarten, oder wenn die US-Verbraucher sich plötzlich entschließen, kaum noch Geld auszugeben, nachdem sie den bisherigen Zinsanstieg gut verkraftet haben. Möglich ist das, aber wahrscheinlich ist das derzeit eigentlich nicht.
Blicken wir als nächstes auf Europa. Großbritannien und die EU haben ihren Streit über das Nordirland-Protokoll des Brexit-Vertrages beigelegt. Am Montag reiste die EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen eigens nach London, um diese Einigung gemeinsam mit dem britischen Premierminister Rishi Sunak zu verkünden. Nordirland-Protokoll klingt sehr technisch. Deshalb zunächst einmal, worum ging es bei dem Streit und wie haben sich die beiden Seiten geeinigt?
Nun, worum ging es? Nordirland gehört zu Großbritannien. Es ist aber weiterhin Teil des europäischen Binnenmarktes, da sowohl Großbritannien als auch die Europäische Union vermeiden wollten und wollen, dass es eine Landgrenze zwischen dem britischen Nordirland und der Republik Irland gibt, die ja zur EU gehört. Deshalb hatte man sich im Brexit-Vertrag darauf verständigt, dass es Kontrollen auf See oder an der Seegrenze zwischen Großbritannien und Nordirland geben sollte. Dem hatte Großbritannien zunächst zugestimmt, dann aber eine Art Rückzieher gemacht. Die Einigung ist jetzt, dass erstens Güter aus Großbritannien für Nordirland, die in Nordirland bleiben sollen, kaum kontrolliert werden müssen. Nur Güter, die über Nordirland in die Europäische Union, also in die Republik Irland, verbracht werden sollen, die müssen kontrolliert werden in nahezu jedem Fall. Zudem hat Nordirland jetzt ein gewisses Mitspracherecht bekommen bei neuen EU-Regeln, die künftig ja auch Nordirland betreffen. Und Großbritannien hat akzeptiert, dass für Fragen des europäischen Binnenmarktes letztlich der Europäische Gerichtshof die entscheidende Gerichtsinstanz ist. Der wird sehr wahrscheinlich für nordirische Fragen sehr selten angerufen werden müssen. Aber sollte es doch zu einem Streit kommen, dann würde der Europäische Gerichtshof über diese Frage, nämlich die Frage des Binnenmarktes in Nordirland, entscheiden können.
Ist damit die Brexit-Unsicherheit beendet oder könnte das Abkommen noch scheitern?
Klaus, die Unsicherheit ist sehr wahrscheinlich beendet. Es gibt vermutlich im britischen Parlament eine klare Mehrheit für dieses Abkommen, denn die größte Kraft der Opposition, die Labour Party, ist auch dafür. Sie möchte dieses Thema endlich abhaken. Und im Vergleich zur Ungewissheit, die wir bisher hatten, zum Hin und Her, ist das ein großer Fortschritt. In gewissem Sinne ist die Lage in Nordirland selbst unklar. Da wissen wir noch nicht, ob die größte Partei der protestantischen Bevölkerungshälfte zustimmt. Und wenn sie zustimmt, ob sie dann ihre Blockade des nordirischen Regionalparlaments aufgibt und es somit ermöglicht, dass Nordirland zur Selbstverwaltung innerhalb des Vereinigten Königreichs zurückkehren kann, statt wie derzeit direkt aus London verwaltet zu werden. Aber dies ist eine rein innerbritische Frage. Daran wird das Abkommen selbst wohl nicht scheitern. Die Ungewissheit ist meines Erachtens de facto beendet.
Holger, wie wichtig ist dieses Abkommen für Großbritannien? Wie sehr könnte es der zuletzt arg gebeutelten britischen Wirtschaft helfen? Sollte es dem britischen Premier erwartungsgemäß gelingen, es im britischen Parlament durchzusetzen?
Klaus, dieses Abkommen ist für die britische Wirtschaft sehr, sehr wichtig. Wir erinnern uns, bis zum Brexit-Referendum im Juni 2016 war die britische Wirtschaft dynamischer als die Wirtschaft der Eurozone. Sie ist im Trend etwas schneller gewachsen. Sie hatte im Trend etwas mehr Investitionszuwachs, als wir das in der Eurozone erlebt hatten. Seit dem Brexit-Referendum hinkt Großbritannien allerdings systematisch hinterher. Es wächst nicht mehr so stark wie die Wirtschaft der Eurozone. Beispielsweise, wenn wir den Stand der Wirtschaftsleistung Ende vergangenen Jahres vergleichen mit dem Stand von vor der Pandemie, Also mit dem Stand von Ende 2019, dann sehen wir, dass die Wirtschaft der Eurozone insgesamt trotz Pandemie, trotz Putins Krieg in diesem Zeitraum um 2,4% zugelegt hat, real. Während in Großbritannien der Stand von vor der Pandemie noch nicht erreicht ist, da ist die Wirtschaft immer noch um 0,8% kleiner, als sie es Ende 2019 war. Gerade bei Investitionen in Großbritannien haben sich Unternehmen seit dem Brexit-Referendum sehr zurückgehalten. Die Investitionen waren Ende letzten Jahres dort wohl 30% niedriger, als sie es gewesen wären, wenn Großbritannien wie vor dem Brexit-Referendum eine Wirtschaft gewesen wäre, die etwas dynamischer ist als die der Eurozone. Also, wir haben jetzt eine erhebliche Änderung. Ein Teil der Brexit-Folgen wird sich nicht beseitigen lassen. Für kleine und mittlere Unternehmen lohnt es sich kaum, zwischen Großbritannien und der EU zu handeln. Das sind zu viele Formalitäten. Für große Unternehmen lohnt es sich aber durchaus. Die können mit den Formalitäten umgehen. Wir denken, dass Großbritannien bis zur Hälfte dieses Verlustes innerhalb der kommenden Jahre wieder aufholen kann. Das heißt beispielsweise, dass die britische Wirtschaft in den kommenden Jahren wahrscheinlich pro Jahr um 0,3% mehr zulegen kann, als es ohne die Beilegung dieses Streits der Fall gewesen wäre. Denn dieser Streit hatte ja immer das Risiko beinhaltet, dass es zu einem Handelskrieg zwischen Großbritannien und der EU käme. Und das hätte Großbritannien hart getroffen. Das Risiko eines Handelskrieges, das Risiko von unvorhersehbaren Strafzöllen, hat Unternehmen davon abgehalten, in Großbritannien zu investieren. Dieses Risiko eines Handelskrieges ist jetzt wohl vom Tisch.
Und was heißt das Ende des langen Streits um den Brexit für Deutschland? Großbritannien ist traditionell einer unserer wichtigsten Handelspartner. Eröffnen sich jetzt wieder neue Chancen auch für die deutsche Wirtschaft?
Ja, auch für die deutsche Wirtschaft eröffnen sich hier einige neue Chancen, obwohl die Bedeutung für uns natürlich viel, viel, viel geringer ist als für die Briten selbst. Schauen wir mal auf den Anteil Großbritanniens an der deutschen Warenausfuhr. Seit dem Brexit-Referendum ist der britische Anteil von 7,5% auf jetzt nur noch 4,7% gefallen. Denn Unternehmen aus dem In- und Ausland haben sich ja in Großbritannien bei Investitionen zurückgehalten. Und entsprechend auch weniger Maschinen bei uns bestellt. Auch im Automobilbereich hat der Standort Großbritannien gelitten. Da brauchte man dann weniger Vorprodukte aus Deutschland für den Automobilsektor. Ich denke, dass zwar ein erheblicher Teil des Brexit-Verlustes bleiben wird, dass aber eben doch ein Teil bis zur Hälfte dieses Verlustes wieder ausgeglichen werden kann. Deshalb rechne ich damit, dass innerhalb der nächsten, sagen wir mal, 5 Jahre die deutsche Warenausfuhr nach Großbritannien um zusammengenommen mehr als 25% zulegen kann. Das kann auch bei uns ein kleines bisschen das Wachstum stützen. Das ist bei uns nur ein kleiner Effekt, deutlich unter 0,1% beim Zuwachs der jährlichen Wirtschaftsleistung, aber auch ein bisschen ist ja durchaus hilfreich.
Genau, auch die kleinen Effekte nehmen wir gerne mit und besprechen wir. Aber neben den rein wirtschaftlichen Folgen hat das Ende des Streits auch eine politische Dimension. Damit kann jetzt hoffentlich wieder mehr Ruhe in die Beziehungen zwischen der EU und Großbritannien einkehren. Wie wichtig ist es deines Erachtens angesichts der vielen geopolitischen Herausforderungen, denen sich Deutschland und Europa stellen müssen?
Klaus, das ist meines Erachtens sehr wichtig. Das große Misstrauen als Folge des Brexits zwischen Großbritannien und der EU ist jetzt hoffentlich Geschichte. Die Kapriolen von Boris Johnson sind ja Geschichte. Er hatte mit seinen Behauptungen, die oftmals nicht durch Tatsachen gedeckt waren, ja das Verhältnis zwischen Großbritannien und der EU oftmals vergiftet. Jetzt kann wieder mehr Ruhe einkehren. Das Vertrauen kann wieder wachsen. Das erleichtert die Zusammenarbeit auf vielen Gebieten. Wir erleben jetzt in der Europäischen Union, dass Großbritannien wieder ein verlässlicher Partner ist, mit dem man Abkommen schließen kann, die dann wahrscheinlich von Großbritannien auch voll umgesetzt werden. Der gemeinsame Einsatz für die Ukraine trägt wohl ebenfalls zu besseren Beziehungen bei. Wobei in diesem Fall Großbritannien oftmals in der Vorreiterrolle ist und Berlin leider oftmals eher hinterher. Dass die Briten allerdings zurück in die Europäische Union kommen würden, das ist meines Erachtens kein Thema, zumindest nicht für diese Generation, auch wenn die Mehrheit der Briten den Brexit mittlerweile für einen Fehler hält. Das Thema Brexit hat in Großbritannien viele Familien gespalten. Es hat Freundschaften beendet. An diesem Thema will man eigentlich nicht mehr rühren. Was wir stattdessen bekommen werden, ist wohl eine weitgehende Annäherung Großbritanniens wieder an den europäischen Binnenmarkt. Das sehen wir jetzt unter dem neuen Premierminister Rishi Sunak bereits mit dem Nordirland-Abkommen. Wir würden das wahrscheinlich noch mehr sehen, diese Annäherung Großbritanniens an den europäischen Binnenmarkt, wenn bei der nächsten Wahl die Labour-Partei unter Keir Starmer gewinnen würde, wonach es derzeit aussieht angesichts der Meinungsumfragen. Die nächste Parlamentswahl in Großbritannien steht im Herbst 2024 an. Also, unter dem jetzigen Premierminister und einem möglichen Nachfolger rechne ich damit, dass die Beziehungen zwischen Großbritannien und der Europäischen Union sich verbessern und Großbritannien näher an den europäischen Binnenmarkt heranrückt, zum beiderseitigen Vorteil.
Holger, damit kommen wir zum Ende der heutigen Ausgabe und ich freue mich über deine persönlichen Ausblicke Richtung der Beziehung zwischen der EU und London, insbesondere auch für dich persönlich, da ich ja weiß, dass du große Teile deines Arbeitslebens in London verbracht hast. Also in diesem Sinne, vielen Dank auch für diese Einschätzung.
Gerne, Klaus. Ja, das Thema Brexit berührt mich manchmal nicht nur professionell, das hat auch in meinem Leben ansonsten hier und da eine Rolle gespielt.
In der kommenden Woche begrüßen wir im Rahmen unseres monatlichen Anlegerspezials Steffen Pauls vom Private Equity Fintech Moonfair. Und damit verabschieden wir uns von Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer. Vielen Dank für Ihr Interesse. Wir hoffen, es hat Ihnen gefallen. Falls ja, empfehlen Sie uns gerne weiter. Wenn Sie Fragen oder Anregungen haben, schreiben Sie uns gerne eine E-Mail an schmiedingsblick@berenberg.de. Bleiben Sie gesund und bis kommende Woche.
Wichtige Hinweise. Bei dieser Information handelt es sich um eine Marketingmitteilung. Diese soll Ihnen Gelegenheit geben, sich selbst ein Bild über eine Anlagemöglichkeit zu machen. Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass diese Information keine individuelle Anlageberatung, keine Anlageempfehlung und keine Anlagestrategieempfehlung darstellt. Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.